Compliance. Für viele ein eher abstrakter Begriff. Da geht es um das Einhalten von Gesetzen und das richtige Verhalten von Unternehmen. Um ethisch einwandfreie Beziehungen zu Kunden und Partnern. Um die Erfüllung von Standards, die eine Gesellschaft erwartet. In vielen Wirtschaftsunternehmen hat die Compliance heute ihren eigenen Platz im Organigramm. Und auch, beziehungsweise ganz besonders, in der Pharmaindustrie werden Compliance Officer schon seit geraumer Zeit zur Entwicklung und Umsetzung von Verhaltensregeln im Gesundheitswesen eingesetzt. Sie sind Bindeglied zwischen den Abteilungen und sie stehen ihnen als Berater zur Seite. Compliance Officer in Pharmaunternehmen haben eine wichtige und anspruchsvolle Aufgabe. Sie müssen sich mit einem komplexen Regelwerk auskennen, vom Strafgesetzbuch über das Heilmittelwerbegesetz bis hin zu den Kodizes der freiwilligen Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie. Aber wie genau muss man sich die Arbeit als Compliance Officer im Alltag vorstellen? Welche Aufgaben übernehmen Sie im täglichen Geschäft eines forschenden Pharmaunternehmens und wie arbeiten Sie mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bereichen zusammen? Darüber haben wir mit den Personen gesprochen, die davon am meisten verstehen. Drei Compliance Officer aus den FSA-Mitgliedsunternehmen verraten uns, wie ihr Alltag aussieht. In dieser Folge von
FSA Transparent, der Podcast der freiwilligen Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie.
Viele Wege führen in die Compliance. Oft haben die Compliance Officer einen juristischen Hintergrund. Voraussetzung für den Beruf ist das aber nicht. Für Kathi Inselmann begann die Reise in die Compliance-Abteilung eher unverhofft. Heute verantwortet sie den Bereich als Head of Legal and Compliance Germany bei der deutschen Vertriebsgesellschaft des japanischen Unternehmens Daiichi Sankyo.
Also ich bin tatsächlich vom fachlichen Hintergrund her Juristin, ganz klassisch Volljuristin, eben mit 2 Staatsexamen. Und hatte eben zunächst eine befristete Stelle bei der Bundespolizei, also eine völlig andere Fachrichtung, möchte ich mal sagen. Und als die dann auslief, habe ich einfach so ein bisschen geguckt, was gibt's so an interessanten Stellen, was könnte ich mir eben gut vorstellen. Und hatte diese Stellenanzeige eben von Daiichi Sankyo Deutschland entdeckt und hatte mich dann einfach darauf beworben. Ich hatte tatsächlich damals auch noch, ehrlich gesagt, gar keine Vorstellung von Compliance, Healthcare Compliance und was es damit so ganz genau auf sich hat, bin da relativ unbedarft erstmal an das Thema rangegangen, hatte auch von Pharmaindustrie erstmal keine Ahnung, aber das hat sich dann tatsächlich dann relativ schnell geändert und seitdem bin ich bei der Daiichi Sankyo geblieben und auch immer im Compliance-Bereich geblieben.
Auch Dr. Manuel Steinhilber, heute Vice President Legal Quality and Compliance bei Novo Nordisk, war anfangs nicht in der Compliance tätig. Sein Weg führte über die Anwaltskanzlei.
Ich komme eigentlich aus dem gewerblichen Rechtsschutz, habe als Anwalt, bevor ich ins Unternehmen kam, Wettbewerbsprozesse geführt, unfaire Werbung, Markenrecht und solche Dinge. Und habe hier im Unternehmen dann die Leitung der damals neu gebildeten, neu etablierten Rechts- und Compliance-Abteilung übernommen und wusste gar nicht so richtig, was ist das denn Compliance, und war ein wenig auch naiv dahingehend, dass ich dachte, ja, da gibt es Regeln, also haltet euch doch dran. Dass da sehr, sehr viel mehr mit einhergeht, das habe ich dann über die Jahre gelernt und habe da auch großen Spaß daran bekommen.
Was also macht die Tätigkeit der Compliance Officer aus? Ein Baustein ist die Zusammenarbeit mit Ärzteschaft und Patientenorganisationen. Normalerweise wird diese zunächst von Kolleginnen und Kollegen aus anderen Abteilungen geplant. Bevor eine solche Zusammenarbeit möglich ist, gibt es aus Sicht der Compliance aber einiges zu beachten.
Wir sind ja in der Pharmaindustrie und in der Pharmaindustrie geht es zunächst mal darum, Korruptionsvorwürfen zu begegnen, denen wir uns entgegensehen könnten. Es geht also darum, welche Verbindungen, welche Berührungspunkte haben wir als Unternehmen mit Angehörigen der medizinischen Fachkreise, seien es Ärzte, seien es in unserem Fall bei Novo Nordisk Diabetesberaterinnen, seien es Krankenhäuser oder sonstige Institutionen der medizinischen Fachkreise. Und immer wenn es Berührungspunkte mit denen gibt, insbesondere im Hinblick darauf, dass Geld oder finanzielle Mittel fließen sollen, Das kann auch mal im Rahmen von gemeinsamen Veranstaltungen sein, von Sponsorings oder wenn man gemeinsame Materialien entwickelt oder Kooperationsprojekte durchführt. Immer dann kommt man zu mir, zu meiner Abteilung, zu meinem Team und wir müssen dann erstmal verstehen, was soll überhaupt gemacht werden, wer soll welche Aufgaben haben und dann müssen wir sicherstellen, dass das so stattfindet, wie es die Regeln erfordern.
Anhand von festgelegten Kriterien prüft das Compliance-Team also, ob die Kooperationsprojekte wie geplant stattfinden können. Diese Kriterien beinhalten insbesondere die Vorgaben der FSA-Kodizes.
Wo wir sehr viel Berührungspunkte mit haben, ist die Zusammenarbeit mit HCPs, HCOs, also Healthcare Professionals, Healthcare Organizations, beispielsweise eben auch das Thema Honorare, die ganze vertragliche Zusammenarbeit. Was darf ich zum Beispiel Referenten, Beratern etc. zahlen? Was gilt da als angemessen? Was ist bei der vertraglichen Zusammenarbeit zu beachten? Braucht man zum Beispiel eine Dienstherrengenehmigung für Amtsträger oder auch bei Healthcare Organizations, wenn man zum Beispiel Veranstaltungen, die von Kliniken durchgeführt werden, wenn man die sponsern will, was ist da zu berücksichtigen, was gilt da als angemessen, wie sind da die Rahmenbedingungen, wie bildet man das vertraglich eben alles entsprechend ab mit Leistung, Gegenleistung. Das wären jetzt so typische Beispiele, die uns im Alltag eigentlich ständig begegnen.
Nicht immer sind es die Compliance-Beauftragten selbst, die diese Kriterien prüfen. Damit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Abteilungen beurteilen können, was aus Sicht der Compliance richtig ist und was falsch, stecken die Compliance Officer viel Arbeit in die Entwicklung von Trainings und Tools.
Geprüft werden müssen die Veranstaltungen immer. Die Prüfung muss aber nicht notwendigerweise durch Compliance erfolgen. Wir haben mittlerweile eine App dafür, in der sind wirklich alle Do's und Don'ts enthalten. Die führt alles über Bewirtungen, Veranstaltungsstätten etc. auf. Und das nutzen diejenigen, die das freigeben. In den meisten Fällen ist die Freigabe von so einer Veranstaltung durch die Führungskraft zu erledigen. Für bestimmte Veranstaltungstypen ist es definiert, dass es eben Ethics und Compliance, also unsere Abteilung, sein muss. Und für viele andere der Freigaben sind wir eben eine beratende Funktion. Das heißt, auch wenn die Führungskraft freigibt, kann sie uns immer kontaktieren bzw. den Workflow dann an uns weiterleiten.
Christian Kroneberg-Klein ist Ethics and Compliance Officer beim deutschen Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim. Als Diplom-Betriebswirt war er zunächst als interner Auditor tätig und prüfte verschiedene Compliance-Themen im Unternehmen. Über diese Rolle kam er schließlich in die Compliance-Abteilung von Boehringer Ingelheim. Die persönliche Beratung ist trotz App weiterhin wichtiger Bestandteil seiner Arbeit. Diskussionsbedarf entsteht beispielsweise bei der Auslegung von Leitlinien für Veranstaltungen. Die Stimme der Compliance hat Gewicht.
Mein Blick geht immer zuerst auf die Agenda von einer Veranstaltung, wie das aufgebaut ist und danach auf die Veranstaltungsstätte, Veranstaltungsort etc. Wir diskutieren innerhalb des Teams in vielen Fällen auch und bewerten die unterschiedlichen Aspekte. Gerade beim Thema Veranstaltungsstätten kann man ja auch unterschiedlicher Meinung sein. Und hier helfen die Leitlinien des FSA-Vorstands und natürlich auch eine Safe-Harbor-Auslegung, um zu prüfen, welche Teile der Veranstaltung man sich noch genauer anschaut. Es gibt da keine dominierende Meinung bei uns, die das am Ende dann festlegt, aber es gibt zumindest kein Vorgehen, wo das Business dann sagen würde, ich mach's trotzdem, auch wenn Compliance Nein gesagt hat. Oder wenn Compliance empfiehlt, das anders zu machen. Das habe ich in den vielen Jahren bei Boehringer Ingelheim jedenfalls noch nicht erlebt.
Neben den eigenen Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen sind auch medizinische Fachgesellschaften oder externe Eventagenturen Ansprechpartner für die Compliance-Abteilung. Häufig sind sie es, die etwa den Ort für eine Fortbildungsveranstaltung vorschlagen.
Was häufig Probleme darstellen kann, ist, dass die Veranstaltung in der falschen Veranstaltungsstätte stattfindet. Das ist dann ein in Anführungszeichen zu schönes Hotel oder der Veranstaltungsort ist zu touristisch, weil sinnvollerweise müssen wir natürlich darauf achten in der Pharmaindustrie, dass wenn wir solche Veranstaltungen durchführen, die Teilnehmer zu den Veranstaltungen kommen, weil sie an den Inhalten interessiert sind und nicht, weil die Rahmenbedingungen ihnen gut gefallen. Und häufig sind es auch gar nicht wir, sind es auch gar nicht die Unternehmen, die diese Vorauswahl treffen, die die Vorschläge machen, sondern das kommt dann von externen Veranstaltern. Und sobald Externe mit da im Spiel und in der Diskussion sind, kann es manchmal schwierig sein, sie davon zu überzeugen, dass aus unserer Sicht, aus der Sicht des FSA, bestimmte Veranstaltungsstätten eben unzulässig sind und man da auf eine Änderung hinwirken sollte.
Um derartigen Konflikten zu begegnen, zeigen die Compliance Officer aber auch Lösungswege auf. Meist findet sich dann eine Alternative, die eine regelkonforme Kooperation ermöglicht.
Wir sind auch immer sehr hilfsbereit. Also es ist auch nicht so, dass wir nur einfach sagen, nein, das geht jetzt nicht, ist uns egal, was du machst, sondern wir versuchen dann auch immer dahingehend zu beraten, dass wir dann mögliche Lösungen eben aufzeigen, dass wir beispielsweise andere Formulierungen aufzeigen und sagen, ja, so kannst du es nicht sagen, aber formulier es doch vielleicht ein bisschen um. Dann würde es aus unserer Sicht wieder gehen oder dass wir genau aufzeigen, aus dem und dem Grund geht jetzt beispielsweise eine Location nicht. Und dann eben auch so ein bisschen Tipps geben, was man stattdessen machen könnte. Insofern gibt es da relativ wenige Konflikte, muss man tatsächlich sagen.
Die Kommunikation mit den Kolleginnen und Kollegen ist wichtige Voraussetzung dafür, dass die Vorgaben im Unternehmen verstanden und akzeptiert werden. Die Compliance Officer müssen dafür sorgen, dass Regeln einfach zu befolgen und im Alltag umzusetzen sind. Gleichzeitig müssen sie sämtliche Risiken bestmöglich reduzieren. Das ist eine Herausforderung, die im Arbeitsalltag motiviert.
Also, wenn man gerne mit Menschen zu tun hat, dann ist das eine sehr, sehr schöne Aufgabe. Also, mein Anspruch war es, und das habe ich im Team auch eigentlich sehr gut umsetzen können, dass wir immer ein offenes Ohr, ein offenes Telefon für die Fragen und die Anregungen der Kolleginnen und Kollegen, insbesondere im Außendienst, haben. Weil die haben es halt nicht leicht. Die sind da draußen, die fahren ihren Dienstwagen zu den Ärzten, bekommen Fragen gestellt und wissen dann einfach manchmal nicht, was sie sagen sollen. Und wenn man dann ein Vertrauensverhältnis etabliert, dass die während ihrer Fahrt, wann sie auch immer Zeit haben zu telefonieren, sich an uns wenden und dann auch gute Antworten bekommen und dann wirklich weiterkommen in ihrem Job, dann ist das eine sehr, sehr schöne Erfahrung auch für uns aus dem Compliance-Bereich.
Neben der Hilfestellung für Kolleginnen und Kollegen leisten die Compliance Officer auch einen Beitrag zur Unternehmenskultur. Christian Kroneberg-Klein sieht darin eine wichtige Motivation für die tägliche Arbeit von Compliance Officern.
Ich denke, es sind die abwechslungsreichen Fragestellungen, die wir haben. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich jeder Compliance Officer auch als Zuhörer genauso sehen. Compliance ist ein unglaublich abwechslungsreiches Gebiet und das treibt, glaube ich, alle an. Was mich auch noch antreibt, ist, dass wir die Integritätskultur in unseren Unternehmen mitprägen können. Und Kultur ist ja immer ein wichtigeres Stichwort geworden. Also Einstellungen, Verhalten und die Entscheidung im Unternehmen, das braucht man noch nicht mal durch Compliance-Trainings zu machen, die eben regelmäßig absolviert werden müssen, sondern eben im täglichen Alltag. Stichwort Business Partnering. Und da kann man schon sehr stark die Integritätskultur mitprägen.
Wie wir schon zu Beginn des Podcasts feststellen konnten, es gehört eben viel mehr zur Compliance, als man denkt.
Compliance ist eigentlich heutzutage mehr so ein ganzheitlicher Ansatz und gar nicht mehr nur ein Tool oder eine Funktion. Und im besten Fall dann eben im Wertesystem eines Unternehmens verankert.
Bei ihrer anspruchsvollen Aufgabe können die Compliance Officer auf die Unterstützung durch die freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie, kurz FSA, bauen. Das betont FSA-Geschäftsführer Dr. Uwe Broch.
Auch für uns als FSA ist der regelmäßige Austausch mit den Mitgliedsunternehmen natürlich wahnsinnig wichtig. Dafür bieten wir verschiedene Formate an, unter anderem auch unsere Präsenzmeetings, die sogenannten FSA Compliance Officer Meetings. Und da ist es unheimlich toll zu sehen, mit welcher fachlichen Expertise und mit welchem großen persönlichen Engagement die Kolleginnen und Kollegen aus den Compliance-Bereichen der Unternehmen tätig sind. Die Compliance-Expertinnen und Experten aus den Mitgliedsunternehmen sind diejenigen, die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit täglich auch insbesondere um die Umsetzung und Einhaltung der FSA-Kodizes im Unternehmen kümmern. Wir als FSA stehen ihnen dabei begleitend und beratend zur Seite.
Weitere Informationen zum FSA, den Kodizes und der Zusammenarbeit mit Fachkreisangehörigen und Patientenorganisationen erhalten Sie auf der Website des FSA unter www.fsa-pharma.de.